Es ist ziemlich schwierig und gar nicht so einfach. Das Unversöhnliche zu versöhnen, das Himmlische und das Irdische zu versöhnen. Und es verlangt einen sehr hohen Preis. Wenn jemand schon einmal versucht hat, zwei Verfeindete zu versöhnen, der weiß, wie schwierig es sein kann. Wenn sie vorher zu beiden eine gute Beziehung hatten, dann werden sie merken, dass jeder Versuch, diese Menschen zu versöhnen, dazu führen kann, dass sie bei beiden nicht mehr so richtig willkommen geheißen werden. Und deshalb sage ich, dass die Friedensstiftung eine sehr schwierige Aufgabe ist, weil jeder der Beteiligten seine eigene Geschichte und seine eigene Wahrheit hat. Und ich glaube, dass die aktuellen Geschehnisse in der Welt es ziemlich eindrucksvoll uns zeigen oder vor Augen führen. Ich möchte uns einfach die Geschichte aus dem Alten Testament in Erinnerung rufen. Als Dinah, die Tochter von Jakob, ausging, um Kontakt zu anderen Frauen des Landes zu suchen, fand Sichem, der Sohn des Landesfürsten, an ihr gefallen und hat sie sich einfach genommen. Sichem war es ziemlich klar, was da geschehen ist. Und er hat es auch gestanden. Er versteht das, was passiert ist. Und es beginnt ein schwieriges Gespräch darüber, was man jetzt tun kann. Wie kann man aus dieser Situation herauskommen? Dinas Brüder natürlich, die sinnen auf Rache. Die sind erzürnt, aber es war denen auch ziemlich klar, ein offener Streit wird zu ihrem Nachteil ausfallen. Und darum entwickeln sie einen listigen Plan. Sie gaben vor, damit einverstanden zu sein, wenn alle Männer der Stadt als Zeichen des Wollens sich beschneiden lassen. Als die Männer geschwächt nach der Beschneidung kampfunfähig sind, überfallen Simeon und Levi die Stadt und rotten sie aus, ohne dem Wissen des Vaters. Sie ermorden alle Bewohner und rauben die Stadt aus. Simeon und Levi können ihre Tat bestimmt erklären. Das ist doch für die Ehre unserer Schwester. Wir haben denen eine Lektion erteilt, so dass es jedem klar und deutlich wird. Mit uns darf man sowas nicht machen. Wer uns sowas antut, der muss mit unserer Rache rechnen. Das ist ihre Sicht der Situation. Das ist ihre Wahrheit. Aber wenn man das Ausmaß des Schadens, der Schmerzen, das Ausmaß der Verletzung und des Verbrechens, das der Sohn des Stammeshäuptlings an ihrer Schwester begangen hat, mit dem vergleicht, was sie aus Rache getan haben, dann ist das in meinen Augen unangemessen. Dabei handelt es sich um ganz verschiedene Verbrechen. Einige versuchten daraus sozusagen die Theorie eines gerechten Krieges zu entwickeln oder abzuleiten, wonach das Ausmaß des Schadens und des Leids, selbst wenn es aus Rache geschieht, nicht das Ausmaß des Leids übersteigen dürfte oder sollte. Und das heißt, dass ein solcher Krieg, solche Auseinandersetzungen würden von Gott auf der Grundlage der Gerechtigkeit gut heißen. Ich will damit keinen Krieg gutheißen, sondern ich will nur sagen, wie schwierig es ist, wenn Menschen ihren Schmerz, ihre Geschichte und ihre Wunden mit sich herumtragen. wie schwierig es ist, in solchen Situationen ein Friedensstifter zu sein. Und deshalb spricht später auch Jakob, der Vater von Simeon, verflucht sei ihr Zorn, denn er ist grausam. Das heißt, er ist damit nicht einverstanden. Er sagt, ihr könnt mich nie dafür gewinnen, mich euren Plänen anzuschließen, denn ihr kennt nur nichts alles, ihr kennt nichts als Wut und Willkür. Ganz sinnlos habt ihr Männer abgeschlachtet. Auch in der heutigen Zeit bringt jeder der Beteiligten an den Kriegsaktionen seine eigenen Argumente, ob die logisch sind oder auch nicht, das sei so hingestellt. Und die Lage hat sich dermaßen zugespitzt. Ich denke, dass es notwendiger denn je ist, dass wir als Christen unsere christlichen Werte einbringen und dafür gerade stehen und verteidigen. Christus, der Versöhner der Nationen, kommt, wie der Prophet über ihn sagte, er kommt auf die Erde mit einer bestimmten Mission und er hat bestimmte Aufgaben. Er hat eine bestimmte Aufgabe und der wird hier nicht, auf der Erde nicht angenommen. Sogar vom eigenen Volk, trotz einer großen Anzahl der Prophezeiungen. Und jeder scheint auf diesen Messias eigentlich zu warten. Jeder hofft sehnsüchtig, dass dieses Königreich jederzeit, jeden Augenblick kommen soll. Es ist wie in einer heißen Erwartung. Jetzt kommt es jetzt. Es ist doch eigentlich soweit. Aber nein. Ja, die warten alle, dass dieses Königreich, wo Gott allein regieren wird, dass es jetzt kommt. Und jeder hat seine eigene Vorstellung davon, wie es kommen wird, wie er kommen wird, wie er seine Weltherrschaft ausrichten wird. Diese Theorien, die sich fest in den Köpfen der Menschen so verankern oder festgesetzt haben, das sind feingeschliffene und klar geformte Vorstellungen davon, wie alles geschehen soll. Und all das, was Jesus den zu sagen versucht, das bleibt selbst dem engsten Kreis, den Jüngern, dem Kreis seiner Anhänger verborgen. Hier sind seine Freunde und er sagt ihnen, dass man den Menschensohn verraten und kreuzigen werde und dass er am dritten Tag wieder auferstehen wird. Sie hören das nicht oder überhören. Ihr Verstand registriert das eigentlich einfach gar nicht. Er sagte es ihnen öfter, auch in den letzten Stunden beim Abendmahl. Kurz bevor er verhaftet wurde, wurde Misshandlungen und Schläge und Verspottung geschehen. Er sagte es ihnen immer wieder, aber sie hörten es nicht. Sie haben ihre eigene Vorstellung davon. Als es dann so eintrifft, wie vorhergesagt wurde, herrscht eine große Enttäuschung, weil der Lauf der Dinge nicht dem entspricht, was sie sich so vorgestellt haben. Heute Nacht werdet ihr mich alle verlassen, sagte Jesus zu ihnen. Was kann denn so was Besonderes vorfallen? Seit 3 Jahren sind wir mit diesem Mann oder mit diesem Lehrer unterwegs und wir glauben auch an ihn. Wir haben klare Wunder durch ihn gesehen, die er getan hat. Er wehrte alle Versuche der Schriftgelehrten und Pharisäer ab, um seine Glaubwürdigkeit zu zerstören. Was kann denn noch passieren, dass wir den Glauben an diesen Menschen, an ihn verlieren würden? Und einen Tag später wird Petrus sagen, ich gehe fischen. Ich kehre zu meinem Beruf zurück. Ich weiß wirklich nicht, was das war, aber wir haben ihn doch begraben. Wir haben bis zuletzt gehofft, dass er irgendwie aus dieser Situation herauskommen wird. Er hat doch immer in solchen Situationen einen Ausweg gefunden. Ich gehe zurück in mein altes Leben und die anderen sagen, wir kommen mit. Aus der Sicht der Jünger könnte man sagen, Auftrag gescheitert. Aber Jesus hat seinen Jüngern nicht nur ihre Enttäuschung vorhergesagt, sondern auch das, dass es nicht so bleiben wird, denn er wird nach 3 Tagen auferstehen. Und noch können sie das nicht, was er die ganze Zeit gelehrt hat, nicht verstehen. Aber später, wenn der Heilige Geist kommen wird, wird er sie an all das erinnern, was Jesus denen beigebracht hat, was Jesus denen vermittelt hat. Und dann werden sie imstande sein, durch die vom Heiligen Geist empfangene Gaben den Mitmenschen zu dienen. Sie werden heilen. Sie werden trösten und gute Ratschläge geben können. Sie werden fähig sein, nicht nur 7-mal zu vergeben, sondern so wie Jesus es empfohlen hat, unzählig oft. Alle Seligpreisungen aus der Bergpredigt, vom Leidtragen bis zur Friedensstiftung, sind dann möglich. Und vor allem die Botschaft, die gute Nachricht für jeden Menschen. Jesus Christus hat es vollbracht. Er hat sich selbst für die Schuld der ganzen Menschheit geopfert. Und der Sündepreis ist bezahlt. Der Weg zur Versöhnung ist offen. Für jeden frei. Und das bedeutet, die Versöhnung ist möglich. Sie ist zwar oft gar nicht so einfach, diese Versöhnung. Denn wir tun uns damit unendlich schwer. Und sie funktioniert auch nicht immer. Aber sie ist möglich. Nicht, weil wir solche Superagenten sind, die am Ende doch alles hinbekommen. Weil wir so gut sind und 1000 Tricks kennen. Nein, Versöhnung ist nur dann möglich, wenn Gott in unser Leben eingreift und eigentlich das Unmögliche möglich macht. Aber wie greift denn Gott ein? Wie wird Versöhnung aus einer unmöglichen Mission zu einer möglichen Mission? Das griechische Grundwort für Versöhnung heißt Katalak. Und das in der Bibel gebrauchte Verb dafür bedeutet ursprünglich verändern, vertauschen, austauschen. Versöhnung ist also ein Tauschgeschäft. Feindschaft wird ausgetauscht gegen Freundschaft. Zorn wird gegen Liebe ausgetauscht und Krieg gegen Frieden. Und unversöhnt zu bleiben bedeutet dann entsprechend an Feindschaft, Zorn und Krieg festzuhalten. Diese Art von Tausch ist äußerst heilsam, wo dieser Tausch nicht geschieht. Es bleibt eine Kraft, die zerstört und belastet, zurück. Aber wo dieser Tausch geschieht, da entsteht etwas Neues und Gutes. Das hat Apostel Paulus am eigenen Leib erlebt. Voller Wut und Hass macht er sich auf den Weg nach Damaskus, um die Christen zu verhaften und, wenn es geht, sie steinigen zu lassen. Bei seiner Begegnung mit Christus findet dieser Tausch statt. Aus Saulus wird Paulus. Es wird ein Verkündiger der Versöhnung. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden. Und das kommt nicht von uns, das kommt von Gott. Wer sich zu Jesus hält, der geht auf diesen großen Tausch ein. Als gläubige Menschen lassen wir das Alte zurück und werden neu geschaffen. Alles, was nicht in Ordnung war, zählt nicht mehr. Gott formt uns zu einem neuen Menschen, nach seinem Herzen. Die größte Versöhnung geht von Gott aus. Und ich muss ihn nicht beeindrucken, damit er mich vielleicht doch noch mehr mögen kann. Nein, es ist umgekehrt. In Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. Durch Jesus versöhnt Gott die Welt mit sich. Er stellt die Beziehung wieder her. Wo wir aber in Widerspruch zu ihm leben, wo wir nicht das beachten, was ihm wichtig ist, wo wir diesen Kontakt zu ihm nicht aufrechterhalten, wo wir an ihm vorbeileben oder vorbeigehen, so leben, als gäbe es ihn nicht. Da leben wir unversöhnt mit Gott. Das sind wir nicht im Reinen. Selbst wenn wir das nicht so sehen, ist das in Gottes Augen ein Problem. Denn er hat uns geschaffen, damit wir in Freundschaft, Liebe und Frieden mit ihm leben können. Und wo diese Freundschaft, diese Liebe und dieser Friede gestört ist, da ist Versöhnung nötig. Dann heißt es, Mensch, du darfst dir das schenken lassen. Gott versöhnt dich mit sich selbst. Er tauscht dein unversöhntes Leben gegen ein neues Leben mit ihm. Es kostet ihm einen hohen Preis. Dafür braucht er das Kreuz von Jesus. Ja, dass Jesus stirbt, macht deutlich, wie viel Versöhnung kostet. Wir könnten von uns aus gar nicht alles in Ordnung bringen, was zwischen uns und Gott steht. Eine unmögliche Mission. Aber als Jesus am Kreuz vollbracht ruft, geschieht dieser große Tausch. Alles, was uns zerstört und belastet, nimmt er mit sich in den Tod. Und wir können neu und versöhnt mit Gott leben. Diese Versöhnung mit Gott ist so bedeutend, dass Paulus sagt, das ist nur mit einer Neugeburt zu vergleichen. Ihr seid eine neue Schöpfung. Alles fängt noch einmal ganz frisch an. Martin Luther nennt es einen fröhlichen Wechsel. Was zu uns gehört, bekommt Christus. Und was Christus gehört, das bekommen wir. Christus nimmt unsere Schuld auf sich und wir bekommen die Gnade geschenkt. Das Versöhnungsangebot Gottes ist immer noch gültig. Danke mir dafür. Die Frage ist, wer ist bereit, diesen heilsamen Tausch anzunehmen? Sind wir bereit? Überlassen wir Christus all unsere Verletzungen, all unsere Wunden, all unseren Ärger, all unsere eigene Schuld? Sind wir bereit, im Gegenzug dafür Freundschaft, Liebe und Frieden mit Gott zu empfangen? Und Versöhnung ist kein Hobby, das wir bei Interesse annehmen haben können oder eben noch nicht. Versöhnung kostet Gott alles, es kostet ihm seinen Sohn durch das Blut seines Kreuzes. Das ist der Ort, wo der Friede geschossen wurde. Wir machen nicht unseren eigenen Frieden mit Gott, sondern Jesus hat durch dieses Werk am Kreuz den Frieden für uns geschaffen. Und durch diesen Jesus führt der Weg zurück zu Gott. Amen.